Kapitel 6 Ein Wanderprediger in der Provinz. Abid konnte es kaum glauben. Nach einem solchen Schatz hatte er schon seit Jahren gesucht. Wie versteinert stand er auf der staubigen Straße vor seinem Haus und schaute dem Händler hinterher, der ihn die letzten Stunden besucht hatte. Die Holzräder des Eselkarrens knirschten, als der Fremde mit schiefen Zähnen und schlechtem Atem auf der Seidenstraße davonholperte. Langsam begann Abids Herz bedächtiger zu schlagen, und die Anspannung der letzten Stunden löste sich. Mit einem vorfreudigen Grinsen hob er seinen Gehrock ein Stück an und wandte sich seiner Haustür zu. Diese Karte war ein echtes Juwel, und nun durfte er sie sein eigen nennen. Es war beinahe unmöglich, dafür eine freie Wand in seinem Verkaufsraum zu finden, doch wenn er seine neuen Errungenschaften sichten wollte, dann musste er einige seiner gesammelten Kunstwerke abhängen und vorübergehend verstauen. Es dauerte eine Weile, bis seine Neuanschaffung einen Platz gefunden hatte. Doch dann tat sich ein Bild voller Linien, Farben und Namen vor ihm auf. Nach den großen Kriegen der letzten Jahre hatten die Siegermächte die Grenzen in Europa und dem Mittleren Osten neu gezogen. Neue Länder waren entstanden. Diese Karte zeigte das Gebiet von Nordafrika bis hinauf zur Türkei, und im Herzen der Karte war der Staat, der nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstanden war: Israel. Ein Land von nahezu unbedeutender Größe. Und doch waren genau dort Dinge geschehen, die einen Einfluss auf die ganze Erde hatten. In diesem abgelegenen Teil der Welt, irgendwo zwischen Nazareth, Bethlehem und Jerusalem, wirkte vor etwa 2000 Jahren der Mann, dem Abid sein ganzes Leben anvertraut hatte. Und trotzdem wollten die Fragen des Glaubens und die Zweifel an manchen Tagen nicht enden. »Wer bist du? Was wolltest du, Jesus?« dachte sich Abid und trat einen Schritt zurück, um die Karte aus der Distanz zu betrachten. »Wieso geben Menschen für dich alles auf und sind bereit, für dich zu sterben?« Behutsam fuhr Abid mit seinem Finger die Grenzlinien des Landes Israel ab. Wie gerne wäre er dabei gewesen. Wie gerne hätte er dem großen Rabbi bei seinen Reden zugehört und ihn beobachtet. Ein Mann mit dem Namen Jesus hatte gelebt. Davon war Abid seit seinen Ausarbeitungen über die Geburt von Jesus überzeugt. Abid glaubte an Jesus und er vertraute darauf, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. Aber konnten der Christus des Glaubens und der Christus der Geschichte möglicherweise zwei völlig verschiedene Personen sein? Denn dies war eine Sichtweise derer, die ihre Zweifel am Christentum hatten. Ihr Gedankengang war einfach und im ersten Moment sogar einleuchtend. Der Glaube an Christus musste irgendwie legitimiert werden. Deshalb waren die Geschichten über Jesus entstanden. Das, was in den Evangelien beschrieben wurde, waren dieser Ansicht nach nichts als Erfindungen, Traditionen und Glaubenswünsche, um eine Grundlage für die neu entstandene Religion zu schaffen. Andere Kritiker stellten nicht die Geschichte in Frage, sondern deren Inhalt. Sie betrachteten die Texte über Jesus und studierten seine Aussagen und kamen zu dem Schluss, dass die Bewegung der Jesus-Anhänger eine Religion derer war, die in dieser Welt nicht mithalten konnten. Ein Glaube für Schwache, die in ihrem Versagen und der Schwachheit dann doch zu Siegern erklärt wurden. Wehe, wehe und selig sind bildeten den Kern dieser Überzeugung. Wehe euch Reichen und selig ihr Verfolgten. Die Menschen, die den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen waren, wurden durch die Worte von Jesus zu Siegern erklärt, so zumindest sah es der Kritiker Friedrich Nietzsche. Sich in die Tiefen der Theologie zu begeben, führt aber auch dazu, den eigenen Glauben zu hinterfragen, wurde Abid immer mehr bewusst. Er blickte erneut auf die Karte. Jesus wirkte und lehrte in Israel. Er wurde als Jude geboren, und alles, was er sagte und tat, spielte sich auf diesem kleinen Flecken Erde ab. Dieses winzige Land hatte Jesus zu seinen Lebzeiten nur verlassen, als er mit seinen Eltern kurz nach seiner Geburt nach Ägypten fliehen musste. Er hinterließ keine eigenen Texte, und sein ganzes überliefertes Handeln beschränkte sich auf nahezu 3 Jahre seines Lebens. Alles, was er sagte, jede Handlung und jede Andeutung wurden zuerst von den Menschen aus seinem Volk wahrgenommen. Für die Juden, deren Glaube auf dem Alten Testament basierte, gab es nichts Bedeutenderes als die fünf Bücher Mose, die Tora. Diese Texte bildeten die Grundlage ihrer Existenz. In diesen Texten verbarg sich das Selbstverständnis des Volkes, das am Jordan lebte. Könige, Propheten, Psalmen bauten ihre Reden auf den fünf Büchern Mose auf. In diesen Schriften lag der Grund aller Hoffnung. Abid trat wieder näher an die Karte heran. Obwohl die blaue Linie unterhalb des Sees Genezareth kaum zu sehen war, konnte er sie deutlich erkennen. Wenn er Jesus verstehen wollte, dann musste Abid Jesu Handeln von Beginn an folgen und dabei nach Querverweisen zum Alten Testament suchen. Drei Evangelien berichteten auf unterschiedliche Weise von Jesu Abstammung oder Geburt. Aber alle vier Evangelien schilderten die Begegnung von Jesus mit Johannes dem Täufer und erwähnten die Taufe am Fluss Jordan. Inzwischen hatte Abid es sich in seinem Lesesessel gemütlich gemacht. Nun fing er an, alle Evangelien intensiv zu studieren. Die Taufe von Jesus muss ein zentraler Bestandteil seines Wirkens gewesen sein, sonst hätten die Evangelien dies nicht so bewusst betont und jeder sie ein wenig unterschiedlich wiedergegeben, überlegte Abid. Erst die Taufe und dann die Zeit in der Wüste, 40 Tage in der Einsamkeit und die Versuchung durch das Böse. Nachdenklich griff Abid nach seiner Teetasse und studierte die Karte mit ihren topografischen Linien und Städten. Wurde die Frage nach dem Ziel seines Lebens nicht schon zu Beginn von Jesu Wirken beantwortet? Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt, hatte der Täufer Johannes vor der Taufe von Jesus gesagt und damit auf die Prophezeiung aus Jesaja und das Passafest beim Auszug aus Ägypten angespielt. Gleichzeitig erzählt der Evangelist Lukas, dass sich bei der Taufe von Jesus der Himmel öffnete und der Geist Gottes in Form einer Taube erschien. Wie bei der Erschaffung der Welt schwebte der Geist Gottes bei der Taufe von Jesus über der Erde. Der Anfang einer neuen Schöpfung. Gott schuf etwas völlig Neues und betrat selbst die Erde. Während eine Stimme ertönte, die sagte: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Abid dachte an die letzten Jahre und seine vielen Aufzeichnungen. An seine Gedanken über die Suche Gottes nach dem Menschen und die Kluft, die den sündigen Menschen vom ewigen heiligen Gott trennte. Und die Erkenntnis, dass es nur Gott möglich ist, einen Weg zu finden, um die Welt wieder mit sich zu versöhnen. Lag in dem Leben von Jesus nicht die Antwort auf alles, was Abid in seinen bisherigen Ausarbeitungen bewegt hatte? Mit seinen Augen wanderte Abid über die Grenzen von Israel hinaus und sah einen anderen großen Fluss auf der Karte. Am rechten Rand der Karte schlängelte sich der Nil durch das Land Ägypten. Und schlagartig wurde Abid klar, was diese Episode zu Beginn von Jesu Wirken für sein Leben bedeutete. Schnell schrieb er in sein Notizbuch: Gott bietet durch Jesus allen Menschen das an, was das Volk Israel erleben durfte, als Jahwe es aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Die Parallelen zum Auszug aus Ägypten waren kaum zu übersehen. Ein Lamm, eine Rettung durch das Wasser hindurch und eine Zeit von 40 Tagen in der Wüste. Der Beginn von etwas völlig Neuem. Darin bestand eine symbolische Verbindung zwischen dem zweiten Buch Mose und dem Handeln von Jesus. Eine Befreiung aus der Knechtschaft. Ein Leben mit dem lebendigen Gott und ein sinnerfülltes Leben in seiner Gegenwart. Dieses Angebot wurde durch Jesus jedem Menschen gemacht. Das Volk Israel wurde aus dem elenden Dasein während der Sklaverei des Pharaos befreit und begab sich mit Gott auf eine Reise in das verheißene Land. Durch Jesus lud Gott nun alle Menschen auf eine Reise mit ihm ein. Auf eine Reise, die die Menschen aus ihren Ängsten, Zwängen und ihrer Unterdrückung befreien wollte. Die den Menschen einen Sinn und eine Bedeutung schenkte, sie wieder in der Beziehung mit Gott leben ließ und zur Ewigkeit bei Gott dem Vater führte. Zu dieser Schlussfolgerung konnte derjenige gelangen, der das Leben von Jesus betrachtete oder auch die Briefe des Neuen Testaments studierte. Dort landete er vielleicht beim Hebräerbrief in Kapitel 2 bei den Versen 14 und 15 und ließ sie auf sein Leben wirken. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Je weiter Abid diesem Gedanken folgte, umso deutlicher wurden die Parallelen zum Alten Testament. Und es sah fast so aus, als ob der Gedanke der Sklaverei und der Befreiung aus dieser Knechtschaft ein Leitthema der Bibel war. Erst die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dann die Zeit des Volkes Gottes unter dem Gesetz und dann die Erlösung aus der Knechtschaft des Todes durch Jesu Sterben und Auferstehung. Abid schlurfte zurück zu seinem Lesesessel und betrachtete diesmal die Passage im Markus-Evangelium, die von Jesu Taufe berichtete. »Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht«, rief Jesus den Menschen zu, nachdem er von Johannes getauft worden war. In einer anderen Übersetzung las Abid, »Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft.« Abid ließ den Bibelvers eine ganze Zeit auf sich wirken und verstand wie so oft, dass es unmöglich war, jedes theologische Thema für sich zu betrachten. Alle Themen, die er bisher erarbeitet hatte, und alle, die noch kommen sollten, waren miteinander verbunden. Denn welchen Sinn ergab der Ruf zur Umkehr und Buße für den, der nicht begriffen hatte, dass er von Gott getrennt ist? Abids Forschergeist brannte immer stärker. Flink stapelte er die wichtigsten theologischen Bücher auf seinem Studiertisch. Es gab bestimmt noch mehr über Jesus zu entdecken.
»Abid, kommst du?«
Fast wäre Abid das Herz vor Schreck in die Hose gerutscht. Er hatte weder gehört, wie sich eine Tür öffnete, noch Schritte vernommen.
»Wohin soll ich denn bitte kommen?«
erwiderte Abid die Frage von Ramsar, der inzwischen in seinem feinen Gewand und mit einem Turban auf dem Kopf vor der Karte stand. Abid musste gar nicht auf die Antwort warten. Schlagartig fiel es ihm wieder ein. Heute würden zwei Mitglieder ihrer Gemeinde heiraten und alle waren eingeladen. »Zwei Minuten, dann bin ich da.« Kurze Zeit später stand Abid in seinen besten Zwirn gehüllt vor der Tür. »Gut, dass du gekommen bist, sonst hätte ich die Feier verpasst.« Zum Glück war Ramsar eher ein schweigsames Mitglied ihrer Gemeinde. Und so konnte Abid weiter seinen Gedanken über Jesus und sein Kommen in die Welt freien Lauf lassen, während sie zur Kirche gingen. Kein Evangelium berichtete und sagte etwas über das Erscheinungsbild von Jesus. Sein Aussehen wurde nie erwähnt. Nur was er tat, war von Bedeutung. Seine Worte und Handeln sollten für Menschen in der ganzen Welt und allen Generationen relevant sein. Jesus versuchte nicht, die Menschen theologisch zu überzeugen. Er versuchte, ihre Herzen zu gewinnen. Er lebte radikal und er liebte radikal. Er brach mit religiösen Vorstellungen, interpretierte die Heilige Schrift anders als die Gelehrten zu seiner Zeit und stellte religiöse Praktiken in Frage. Es ging Jesus nicht um ein kulturelles Erbe oder um eine philosophische, theologische Weltsicht. Seine Reden und Worte erinnerten an die Propheten, die es einst in Israel gab. Nicht die Herkunft und der Status eines Menschen waren entscheidend, sein Herz, sein Glaube, sein Vertrauen. Seine Liebe zu Gott, dem Vater, darum ging es. Jesus war an dem Menschen interessiert und daran, dass der Mensch wieder Vertrauen zu Gott aufbaute. Dass Menschen umkehrten, Gott vertrauten und aus der Sklaverei der Sünde und des Todes befreit wurden. Diese Einladung galt allen Menschen, die ohne Gott lebten. Und den Gläubigen und der frommen Elite rief Jesus sinngemäß zu: »Hört auf mit eurem scheinheiligen Leben. Eure Taten bezeugen, was euer Herz glaubt.« Inzwischen hatten Ramsar und Abid die Kirche des kleinen Ortes erreicht. Abid suchte sich einen stillen Platz und kritzelte einige Notizen in sein Büchlein. Jesu Handeln ist zeitlos. Ein Muster für alle Zeiten. Seine Worte sind von ewiger Gültigkeit. Abid steckte sein Büchlein in seinen Kaftan und schaute ein paar Kindern beim Spielen zu. Dabei musste er an einen Bibelvers denken. »Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen.« So hatte Matthäus die Worte von Jesus in Kapitel 18, Vers 3 festgehalten. »Werdet wie die Kinder.« War dies nicht nahezu eine Zusammenfassung von dem, was Abid bisher über Jesus zusammengetragen hatte? Wenn alles gut verlief, dann liebten Kinder das Leben und vertrauten ihrem Vater und ihrer Mutter. Sich am Leben freuen, bedingungslos dem ewigen Gott vertrauen und dadurch das Himmelreich erleben, waren Kernaussagen, die das Leben von Jesus und seine Reden bestimmten und wozu alle Menschen eingeladen waren. Wie ein Kind Gott zu vertrauen und als Kinder des lebendigen Gottes zu leben, das predigte Jesus und lebte es vor. Denn nicht nur Jesu Verhältnis zu den Menschen war revolutionär. Er lebte auch eine andere Beziehung zu Gott als die Rabbis zu seiner Zeit. Abba, lieber Vater. So redete Jesus seinen Vater im Himmel an. Abba war die Ansprache eines Kindes an seinen Vater. Ehrfurchtsvoll und doch von einer innigen Beziehung gekennzeichnet. Jesus lebte eine innige Beziehung zu Gott, dem Vater. Und wer Jesu Leben studierte und sein Wesen betrachtete, der konnte an ihm das Wesen des Vaters erkennen. Könntest du gleich den einleitenden Bibelvers lesen? Neben Abid stand plötzlich ein Mann aus seiner Gemeinde, der offensichtlich für den Ablauf der Trauung verantwortlich war.
Gerne. Welchen Vers hat sich das Brautpaar denn gewünscht?
Es sind die Verse 1 und 2 aus Epheser 5.
Abid schlug seine Bibel auf und las die Verse schon einmal, damit er sie später auch gut wiedergeben konnte.
Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat.
Als geliebte Kinder Gottes leben, die aus der Sklaverei des Todes befreit sind. So würden sich die Verse aus Hebräer 2, Vers 14 und aus dem Epheserbrief in einem Satz zusammenfassen lassen. Und beide Verse standen in einer Verbindung zum Sterben von Jesus auf Golgatha. Denn an diesem Ort hatte der Tod seine Macht verloren. Doch dazu würde Abid später noch kommen. Abid freute sich, dass das Brautpaar den Vers aus dem Epheserbrief als Grundlage für den gemeinsamen Lebensweg gewählt hatte. Leben und lieben, wie Jesus geliebt hat. Diese Ausrichtung für die gemeinsame Zukunft konnte Abid aus ganzem Herzen bejahen. Die Trauzeremonie begann, aber Abid hing weiter seinen Gedanken nach. Diese innige Beziehung zu Gott, dem Vater, bot Jesus allen Menschen an, denn er hatte jeden bedingungslos geliebt. Er aß mit den Zöllnern und Prostituierten. Er stellte sich zu denen, die aus der Gesellschaft verstoßen waren, und gab denen Ehre, die als ehrlos galten. Insbesondere die Tischgemeinschaft, die er pflegte, war revolutionär. Denn im Orient war das gemeinsame Essen ein Zeichen, dass der andere akzeptiert und nicht ausgegrenzt wurde. Jesus liebte den Sünder, aber er verurteilte die Sünde. Er reichte zwar jedem die Hand, aber gleichzeitig erschallte immer wieder der Ruf zur Umkehr. Ändert euer Leben, reinigt euch. Denn der Gott, der euch nahe ist, ist ein lebendiger und heiliger Gott. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war der Ruf, der nicht Einzelne herausforderte, sondern die ganze Menschheit. Inzwischen hatte die Predigt begonnen und Abid hörte gebannt auf die Worte des Priesters aus der Nachbargemeinde. In seiner Predigt ging es um die gemeinsame Zukunft, um die Liebe zueinander und darum, dass die Brautleute einander erwählt hatten. Das erinnerte Abid an einen Satz von Jesus. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, hatte Jesus einst zu seinen Jüngern gesagt und so die ersten Nachfolger von Jesus in die Beziehung und das Leben mit ihm berufen. Und auch bei der Wahl seiner Jünger handelte Jesus wieder ganz anders, als es die übrigen Rabbiner zu seiner Zeit taten. Normalerweise mussten diejenigen, die bei einem Rabbi in die Schule gehen wollten, eine Prüfung ablegen. Nicht so die Jünger von Jesus. Auch wählte Jesus alle seine Nachfolger unabhängig von Bildung und Charakter. Arbeiter, Heißsporne, Denker. Alle gehörten zu denen, die Jesus einlud, ihm zu folgen. Für Jesus waren die Fehler und Schwächen der Menschen nicht entscheidend. Er wusste, was sie sein könnten. Er sah, was durch Gottes umformende Kraft in ihnen steckte, und so erwählte er 12 Jünger. Hier setzte sich das fort, was Abed schon bei der Geburt von Jesus entdeckt hatte. Alle wurden eingeladen, an den Sohn Gottes zu glauben. Alle sollten zum Volk Gottes gehören. Denn auch die Wahl von 12 Jüngern war eine offensichtliche Parallele zu dem Volk Israel, das aus den 12 Söhnen von Jakob hervorgewachsen war. Durch Jesus wurde die Verheißung aus 1. Mose 12 Wirklichkeit. Aus der Linie von Abraham sollte der Segen für alle Völker Wirklichkeit werden. Dabei lag die Wurzel des christlichen Glaubens in dem Weg Gottes mit dem Volk Israel, und in diese Geschichte war der Glaube an Jesus verwoben. Und was bedeutete es, ein Jünger von Jesus zu sein, zu dem neuen Volk Gottes zu gehören? Sinnierte Abid, als er die Mitglieder seiner Gemeinde um sich herum betrachtete. Im Kern nichts anderes als auch bei dem Volk Israel. Es ist ein Glaube, der zum Vertrauen an Gott führt und die Erkenntnis schenkt, dass dieser Gott wirklich da ist, dachte Abid. Es ist die Zuversicht, dass Gott uns trotz unserer Fehler sieht und liebt und uns in die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott einlädt. Abid kramte in seinem Umhang und zog ein altes Notizbuch und eine Bibel heraus. Flink überflog er seine Gedanken der letzten Monate und stockte bei dem, was für ihn den Dreiklang des Glaubens bedeutete. Glaube, Erfahrung, Erkenntnis. An diesem Muster hatte sich auch durch Jesus nichts geändert, und trotzdem musste dieser Gedanke noch durch eine andere Reihenfolge ergänzt werden. Glaube, Beziehung, Erkenntnis. Denn die Menschen, die Jesus folgten, lebten in einer Beziehung zu ihm, und die Beziehung bestätigte, dass der Glaube an Gott und Jesus wahr war. Während das Brautpaar sich zum Segen vor den Altar kniete, konnte Abid nicht anders, als in seiner Bibel weiter danach zu suchen, was er über das Leben von Jesus und vor allem über den Beginn seines Wirkens herausfinden konnte. Die Erzählungen von Markus hatte er schon betrachtet, doch nun wollte er einmal schauen, was Matthäus über den Beginn von Jesu öffentlichem Wirken berichtete. Dort fand Abid nach der Taufe und der Berufung der ersten Jünger einen der bedeutendsten Texte von Jesus, die Bergpredigt. Über diesen Text waren im Laufe der Jahre unzählige Kommentare geschrieben worden. Aus Abids Sicht gab es allerdings einen zentralen Punkt, den seine Jünger aus dieser Rede für alle Zeiten lernen konnten. Die Rede nahm einem die Illusion, dass ein Mensch durch gute Werke vor Gott gerecht werden könnte. Aus eigenen Stücken und freiem Willen war es nicht möglich. Gott musste einen anderen Weg wählen, damit Gerechtigkeit und Rettung möglich waren. Wie bei der Rettung aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Gott musste eingreifen. Einen anderen Weg gab es nicht. Dies war eine der zentralen Aussagen der Bergpredigt. Und dann gab es in der Bergpredigt noch einen Vers, der wie ein Leuchtfeuer die Zielrichtung des Lebens vorgab. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wie bei Markus stand im Matthäus-Evangelium das Reich Gottes im Zentrum von Jesu Reden und Gedanken. Tief bewegt von dem, was sich bei seinem Studium herauskristallisierte, notierte sich Abid seine neuen Erkenntnisse. Zwei Hauptstränge durchziehen die Taten und Reden von Jesus. Die Befreiung aus der Sklaverei und dem Tod, sowie das Leben in Gottes Reich, dem Himmelreich, der sichtbaren Gottesherrschaft. Und sowohl die Befreiung aus der Sklaverei als auch das Leben in Gottes Reich stehen in einer Verbindung zum Hier und Jetzt. Inzwischen waren die Lieder verklungen und das Brautpaar war samt der Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg, die Kirche zu verlassen. Abid steckte seine Bibel ein und ging ebenfalls hinaus. Mit der Berufung der 12 Jünger hatte etwas Neues begonnen. Etwas Neues, das doch gleichzeitig auf dem Alten aufbaute. »Abid, schau doch nicht so nachdenklich. Hier, nimm einen Wein.« und noch ehe Abid weitersprechen konnte, hielt er ein Weinglas in seiner Hand.
»Heute wird gefeiert. Morgen kannst du wieder über die Theologie nachdenken.«
In Abids Kopf sprangen die Gedanken hin und her. Ohne diese wunderschöne Feier hätte er vermutlich nie die Gedanken so sortiert bekommen. Denn alles fügte sich in seiner Gedankenwelt langsam zu einem einheitlichen Bild zusammen. Abid suchte sich einen ruhigen Platz und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Die Bergpredigt war vielleicht als die Tora von Jesus zu sehen, denn Matthäus setzte sie an den Anfang seines Evangeliums. Jesus baute auf dem auf, was es schon gab, und ging doch ganz neue Wege. Abid nahm einen Schluck aus seinem Weinglas, und ein Gefühl des Wohlbehagens durchflutete seinen Körper. Dann blickte er zu den spielenden Kindern und zu dem Brautpaar, das scherzend beieinander stand. Er freute sich für sie. Und über die vielen Dinge zum Leben von Jesus und dem Reich Gottes, die er bisher bei seinen Forschungen über Jesus entdeckt hatte.